Ja, Herr, und staunend wollen wir auch weitergehen in diesem Gottesdienst. Wir staunen, was du uns zu sagen hast und wie du uns berührst. Danke für die Zeit, danke für deine Gegenwart. Amen.
Guten Morgen miteinander. Wir freuen uns, mit euch durch den Morgen zu gehen. Es ist ja schön, immer wieder neue Gesichter zu sehen. Und wir danken Daniel und seinem Lobpreisteam ganz herzlich für die Zeit, die wir hier dürfen mit reingenommen werden. Und wir haben gerade gestaunet, wir haben gerade Djembe angeschaut und haben gedacht, wow, das wisst ihr auch vielleicht gar nicht, das kommt von Peru. Das kommt aus den Slums von Peru.
Aus den Slums von Peru.
Und ist dort entworfen worden. Sie haben aus alten Kisten haben sie trümmelt und nachher ist das der Siegeszug durch die Welt angetreten. Wir wollen euch mitnehmen, um am Anfang zu zeigen, gerade für die, die neu sind, was wir gemacht haben. Vielleicht hast du die erste Folie. Es hat ein Irrtum, der sehr weit verbreitet ist. Sie haben immer, sie sind von ICL ausgesendet, also vom Institut für christliche Lebenshilfe. Und das ist nicht so. Das ICL, das zuunterst ist, ist das, was uns das ganze Material und das ganze Rahmen gibt. Aber wir sind wirklich getragen vom Trägerkreis und vom eigenen Verein BCL Education Help. Das ist der Verein, der uns unterstützt und die ganze Administration und Spendengelder verwaltet.
Und was wir machen dort, ist eine Aufbauarbeit, weil wir gesehen haben, wie viele sagen, dass die Ausbildung gebracht hat in diesen 13 Mal, wo wir schon nach Peru sind gegangen, bevor wir dann gezögert haben. Wir wohnen jetzt 5 Jahre in Peru, aber sind vorher 13 Mal gegangen und haben gesehen, wie viele sagen, die Ausbildung diesen Menschen gebracht hat. Und wenn es heute heisst Aufbauarbeit, dann heisst es so, weil wir die 10 Jahre, die wir uns verpflichtet haben, zum Gehen, uns als Ziel gesetzt haben, Peruaner zu finden, die diese Arbeiten, was wir jetzt machen, selber übernehmen können. Und wir wollen euch heute einfach nicht wahnsinnig viele Bilder zeigen von landschaftlich, sondern einfach mal ein bisschen zeigen, was das überhaupt heisst, so eine Aufbauarbeit, was das ein bisschen beinhaltet.
Das ist Cusco von oben.
Vom Flüger.
Vom Flüger. Und das ist Trockenzeit. Die Trockenzeit ist alles ganz dürr. Es ist eben auch alles braun. Man sieht kaum etwas von grün. Und wir wohnen ungefähr dort, wo die weißen Blöcke sind, ein bisschen weiter runter.
Das ist jetzt also sehr genau.
Ja, kein Power. Aber es ist so mehr. Da hat es weiße Blöcke. Okay. Und dann seht ihr dort hier gelber. Gerade dort in diesem
Gelb. Ja.
Ja. Ich hat wirklich nur einen gelben Punkt dort hier.
Ja.
Und dort wohnen wir gerade wirklich sehr nah. Wir wohnen sehr zentral, wir sind sehr bevorzugt, dort dürfen zu wohnen. Mhm. Und die, die uns können besuchen, staunen, wie schön, dass wir dürfen wohnen.
Ich möchte auch noch etwas dazu erwähnen. Ihr seht auch, eben, wir haben wirklich wieder ein Stecken, etwas, aber das haben wir auch vergessen. Es ist Cusco ist sehr weit aufgebaut, die Hügel. Und ihr seht nachher auch die Schatten. Die Schatten, das sind wie Gräben. Man könnte manchmal fast sagen, wie Schluchten. Wo nachher, das sind wie Schluchten. Und die Häuser, das seht ihr später auch noch einmal, sind ganz nach bis daher gebaut. Einfach, dass man es ein bisschen sieht. Also Cusco hat in dem Sinn wenig Ausbaumöglichkeiten vor Fläche. Also geht dort alles einfach in die Hügel rauf. Und was möglich ist, wird bebauen. Da tut man nicht sehr gut schauen, ist das solid oder nicht so.
Also mittlerweile kann ich so zeigen, da hat es einen kleinen gelben Punkt. Das ist ein Hotel und weiter oben wohnen wir gerade.
Die Frau links, das ist unsere erste Mitarbeiterin, die wir haben in Cusco. Sie unterrichtet heute Grundstufen, noch mit uns zusammen, aber sie übernimmt den Hauptteil. Und wenn ich sage Grundstufen, das sind das 10 Seminare, die Donnerstagabend, Freitagabend und Samstag den ganzen Tag gehen. Sie ist eine der wenigen Teilnehmerinnen, die im 2005 hat die Kurse angefangen hat. Sie ist eine von den Teilnehmerinnen, die ein ganz bewegtes Leben hinter sich hat. Sie hat einen furchtbaren Missbrauch erlebt. in der Zeit von 9 Jahren, von 2-jährig bis 11, von ihrem eigenen Vater. Und hat durch Gnade von Gott und durch viel Beratungsgespräch und Hilfe das können aufschaffen. Sie hat heute ein grosses Herz und ein Brunnen, einfach das, was ihr geholfen hat, dürfen weiterzugeben. Sie links gehört nicht auf Gusgau, aber wir haben nur die Foto. Sie ist von Lima und sie ist dort die Administratorin. Das heisst, sie verwaltet alles, was Material ist. Sie schaut, dass das alles klappt. Und wenn wir irgendetwas haben, eben organisatorisches, dann können wir uns an sie wenden. Zwei ganz, ganz wertvolle Menschen.
Das ist Lima. Ein Teil von Lima. Es gibt in Lima ganz grosse Extreme, eben die Slums und nachher dort, wo die Mittelschicht und die Oberschicht wohnt. Und wenn ihr in denen, die Quartiere sind so gross, ein Quartier ist so gross wie die Stadt Biel. Weil Lima hat 11 Millionen Einwohner und dann müsst ihr gar nicht raus. Und in diesen Quartieren könnt ihr also am Ende sind irgendwo in den USA, Manhattan oder so. Und so sieht das eben aus und das war für uns auch sehr erstaunlich gewesen. Weil man hat immer andere Bilder von Peru. Wenn man natürlich außerhalb sofort rausgeht, wird es ganz wahnsinnig arm. Das sind unsere 4 Mitarbeiter, wo wir Gott sehr dankbar sind, dass die in Lima, dass wir die dürfen in Lima haben. Der Enrique und Gabi von links nach rechts, das ist ein Ehepaar. Und in der Mitte, also Mitte, ungefähr in der Mitte, die Nelly. Und dann hat Hanna. Hanna ist eine Schweizer Peruanerin, die uns sehr unterstützt. Die haben jetzt das Jahr, also besser gesagt im letzten Jahr, haben sie die ganzen Seminare unterrichtet, alle Module. Und wir haben sie können coachen in dieser Zeit. Und jetzt das Jahr haben wir 2 verschiedene Standorte in Lima. Einen ein bisschen weiter draussen, am Rand von Lima. Und einen im Zentrum. Und sie unterrichten eigenständig in diesen Seminaren. Das war für uns ein grosses Gebetsanliegen und auch eine grosse Freude, die zu haben.
Wir würden euch jetzt gerne einfach ein bisschen zeigen, was die Ausbildung beinhaltet. Alles, was rot ist, heisst, für das alles brauchen wir Mitarbeiter. Für das alles Mitarbeiter brauchen, heisst aber auch eben, sie schulen. Die Grundlagenstufe, das ist parallel zum ICL hier ist das Grundkurs. Einfach, das ist ein Einführungsseminar und das ist 9 Seminar. Das wäre Freitag und Samstag. Und wenn es heisst, 9 Praxis üben, dann ist das immer der Donnerstag. Das heisst, wer also mithelfen will, die Leute, die wir brauchen, die müssen wir auch so schulen, dass sie auch die Theorie nachher eben auch in dieser Art können überbringen, dass es verständlich ist, dass es inhaltlich korrekt ist und dass, es, dass sie auch vor allem die praktischen Übungen nachher können mit der Gruppe machen. Die Ausbildung besteht ja, zum Teil hat es eben Theorie, aber es ist viel praktisch. Also es gibt gerade Übungen, die macht man zuerst vor der ganzen Gruppe und nachher die Gruppe das wiederholen. Sie müssen auch können Fragen beantworten und dann sind wir eben die ekligen Schüler, die so Fragen stellen, die sie ein bisschen zu rotieren bringt. Aber wenn so eine Frage in diese Richtung kommt, sind sie doch ein bisschen satt und fest. Und dann gibt es noch eine weitere Stufe, das ist die Aufbaustufe. Und dazu braucht es ein Aufnahmegespräch. Das ist ein spezielles Gespräch, ein Gespräch, das man ein bisschen anders führt. Und auch für dort sind wir am Suchen und am Schulen von Leuten, die natürlich die Ausbildung gemacht haben oder durchlaufen, weil sonst verstehen sie das Thematik nicht.
Und wer das bestanden hat, kann nachher eben in die Aufbaustufe gehen. Und die Aufbaustufe ist vor allem da, dass wir auch unsere Mitarbeiter können schulen können. Nicht einfach nur für die anderen, sondern es ist wirklich eine Schulung. Und dort hat es 9 weitere Seminare. Und für das brauchen wir auch wieder Leute. Also es ist vielleicht viel, was wir hier an Menschen brauchen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir einfach wissen dürfen, es liegt in Gottes Händen. Wir können das Mögliche machen, aber das Unmögliche eben nicht. Und dort auch Eigenreflexion, das heisst, die Leute werden, brauchen ihre Gespräche, dass sie sich besser lernen kennen. Dass sie verstehen, wie ticken ich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Fallen. Und Das tun wir mit ihnen eintrainieren und schulen, dass sie das können. Und was uns ganz wichtig ist, dass sie ihre Persönlichkeit reifen können. Und ihre Sozialkompetenz. Dass sie dorthin ein Zeugnis sein für ihr Umfeld. Wir brauchen Leute für Supervisionen. Alle Gespräche, die sie natürlich machen, werden supervidiert. Schauen wir an, was hast du gesehen, was hast du nicht gesehen. Wo musst du aufpassen? Wo bist du ins System eingestiegen? Wo hast du den Fehler oder die Schwierigkeit noch unterstützt oder noch gefördert? Das sind alles so feine Sachen, die man mit den Jahren gut und schnell sieht. Aber wenn man frisch dabei ist, denkt man, wo hat denn jetzt der das her? Live-Gespräche, das sind Gespräche, die Leute, die wollen, von uns machen. Also es sind immer zwei, die für uns ein Gespräch machen, wie es in Realität auch wäre. Und wir schauen dann, wie machen sie es, wie ist ihr Blickkontakt, wie ist ihre Empathie, wie gehen sie mit dem um. Auch wenn sie nicht mehr weiter wissen, wie können sie mit dem umgehen und dort eine Hilfe sein. Sie haben auch Aufgaben. Es ist viel strenger als in der Schweiz und in Deutschland, die ganze Ausbildung. Sie haben Aufgaben. Wir haben gemerkt, wenn man keine Aufgaben gibt, ist es nichts wert. Und sie bekommen Aufgaben und müssen die auch zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeben haben. Auch Zusammenfassungen von Büchern, die sie müssen lesen müssen.
Und die müssen dann auch wieder Leute korrigieren. Und das kann man auch nicht einfach nur so. Das muss man manchmal auch lernen.
Und dann gibt es eben auch Examen. Und zu ihrer Freude und zu unserer auch. Und auch das muss nachher wieder korrigiert werden, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist.
Das wäre der Teil, den wir einfach informativ hätten weitergeben, was unsere Arbeit betrifft. Wer mehr wissen will, es hat immer hinter, wir sind dort, also von mir aus gesagt, die Linkesten haben wir wie sagt man dem? So eine Bitz einfach an der Wand, wo wir unsere Sachen her tun können. Und dort hat es so immer einen Rundbrief. Ihr habt dreimal im Jahr schreiben wir einen Rundbrief. Und wer halt ein bisschen wissen will, was das sonst noch ist, kann sich ja bedienen und das auch lesen. Hier seht ihr jetzt Martin vor einer besonderen Hausmauer. Oben dran ist dann noch ein Haus drauf gebaut. Alles das schön glatte, feine, das sind Steine noch von den Inkas her. Die sind also wirklich ganz fein, fast wie eine Tischplatte, die man geschliffen hat. Ja, nicht nur fast, kann man sagen. Und es ist wirklich so, dass ihr nicht mit einer Messerklinge durchstossen könnt, weil die Steine sind so faszinierend aufeinander zusammengepasst. Das ist so. Und wenn man denkt, wenn die Inkas gelebt haben, vor Hunderten von Jahren, dann könnt ihr euch vorstellen, wie super die bauen konnten. Dass selbst Häuser, die darauf oben stehen, Erdbeben überstanden haben. Und Cusco, das ist jetzt in Cusco. Cusco hat natürlich immer wieder Erdbeben, schlimme Erdbeben erlebt. Aber die Mauern, die sind geblieben. Hier noch einmal, hier seht ihr jetzt vielleicht noch etwas mehr, wie dort aufgebaut wird. In Cusco. Und es ist dann nicht etwa so, dass alle Häuser so top auf so top Fundament stehen. Viele Häuser, das weiss man sogar, das habe ich gestern wieder gelesen, etwa 10'000 Häuser mindestens von Cusco, weiss man, stehen an ganz, ganz kritischen Orten. Das heisst, wenn es also ein Erdbeben gibt, wir wissen zum Beispiel die Universität Andina, wenn es ein schlimmes Erdbeben gibt, muss man damit rechnen, dass der ganze Hang von oben runterrutscht. Und der ist sehr instabil, der würde die ganze Universität decken. Die Schlucht, die Martin noch zeigt, die Häuser sind bis daher gebaut. Kannst du wieder das nächste Bild? Da seht ihr es jetzt gut, also unterdessen ist es noch etwas mehr rauf. Und die Häuser sind bis vor daher gebaut. Und wenn es dann fest regnet, dann wird es dann kritisch. Kannst du noch das Bild noch einmal zurückgeben? Das, was du noch vorher hast gezeigt. Das ist ein Haus, wie sie normalerweise gebaut werden. Sogar die ganz modernen, also die ganz neu modernen, aber viele von den Älteren, das sind Erdziegel. Erdziegel kennen wir in der Bibel von Mose, wo die Israeliten haben Erdziegel brennen mussten. Das ist wirklich aus Erde und aus Stroh, das sie mischen. Und dann legen sie die aus, um zu trocknen. Und das mit dem kann man wunderbar bauen. Das Aber ist einfach, wenn es regnet, tut es die auswäschen. Also müsste man die streichen oder bemalen, dass die auch Stand haben. Und noch das Letzte. Und wir haben eben das Gusgo, das wäre jetzt ein Video, ein ganzes kurzes. Wenn das Gusgo regnet, dann ist es einfach, dann schifft es einfach, würde der Berner sagen. Und es schifft und dann hört es nicht mehr auf. Und es nicht geht, macht es auch nichts. Und dann gibt es einfach in kürzester Zeit gibt es einfach Zentimeter hoch Wasser. Die Kanalisation kann das nicht mehr aufnehmen, es gibt überall Klunken. Alle, die jetzt mit dem Bauwesen zu tun haben, die wissen, dass der Boden oder das Gelände, eben das Fundament eines Hauses, etwas ganz Zentrales sind. Man kann sogar sagen, je höher ein Haus gebaut wird, desto wichtiger ist es, dass eben das Fundament stabil ist. Interessant ist, dass zum Beispiel gerade in Lima, in den Vierteln, die Martin noch erwähnt hat, außerhalb, wo wirklich die ganz Reichen wohnen, sie sehr, sehr hohe Häuser gebaut haben, also Hochhäuser. Und man weiss, der Boden ist instabil und es ist nur zustande gekommen, weil man eben durch Korruption die Baubewilligung hat bekommen. Und wir sagen manchmal zusammen, nicht für geschenkt würden wir dort hinein wohnen. Weil wenn das ein Erdbeben gibt, müssen wir uns vorstellen, dass sie die hohen Häuser und gerade hinten dran kommen grosse Hügel aus Sand und Stein. Und wenn das einmal so richtig schüttelt, wie das eben kann, dann möchte ich für gar nichts in der Welt in einem von diesen wunderbar grossen Appartement wohnen. Wir haben dieses Jahr, ein Missionarsehepaar aus Mexiko kennen. Die haben uns erzählt, es hat ja Mexiko ja zwei ganz, ganz schlimme Erdbeben erlebt, und die haben uns erzählt vom Erdbeben von Mexico City. Das hat uns sehr interessant gedacht. Mexico City ist der Kern, der Hauptkern, wo eben auch die Reichen wohnen, der ist auf Pflotte, auf Schlamm bauen. Und die Aussenquartiere, wo eigentlich die Armen leben, sind die Hütten und die Häuser auf dem Felsen. Und sie haben gesagt, das war ein Erdbeben von 7,4. Und sie haben gesagt, die Schäden waren viel grösser. Überall dort, wo die Häuser auf dem Flodi gebaut wurden, im Gegensatz zu dort, wo die Häuser auf dem Felsen stehen. Als Gemeinde, das habe ich letzte Woche gemerkt, seid ihr unterwegs mit einer Predigserie «Wege zum Glück». Und Seligpreisungen führen euch dort durch. Und ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Predigt den Schluss von dieser ganzen Bergpredigt aufgreife, ohne das gewusst zu haben. Die meisten haben nämlich schon lange gemerkt, um was der Predigttext geht. Es ist der Text, wo Jesus über einen Hausbau redet. Und den möchte ich jetzt gerne lesen. Er ist in Matthäus 7, in den Versen 24 bis 26. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch herniedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Indem wir unser Leben Jesus übergeben haben, haben wir nicht nur seine Worte gehört, sondern wir haben auch nach dem Gehörten gehandelt. Und darum sind wir fest in ihm verankert. Auch wenn wir Stürme und Erdbeben erleben, die unser Lebenshaus erschüttern und ins Wanken bringen, müssen wir nie Angst haben, dass der Boden weggeschwemmt würde und das ganze Haus könnte einstürzen. Wenn wir eine Sicherheit haben, ist es die, dass das Fundament Jesus allem zum Trotz unverwüstlich ist und in alle Ewigkeit besteht. Denn er legt einen Boden oder eine Basis, die niemand und nichts zerstören kann. Und darum erhaltet durch ihn unser Lebenshaus einen soliden, festen Boden. Ich möchte heute die Gedanken zum Hausbau mit euch ein bisschen weiterspinnen. Ein Haus stürzt nicht nur ein wegen dem Fundament. Es stürzt hier ein, oder es kann auch einstürzen wegen der Bauweise. Meine Schwester oder eine von meinen Schwestern wohnt in Portugal, in dieser Gegend, wo es die schlimmen Waldbrände hatte. Und sie hat uns erzählt, Portugiesen haben häufig ihre Ställe und auch so gebaut, da ist das Dach, dann hat es einen Zwischenraum und dann kommen nachher, klar ist das befestigt hier, aber das ist leer und dann kommen nachher die Mauern. Und die fliegenden Eukalyptusblättchen, die im See eben Glut und Feuer hatten, die sind jetzt genau durch den Zwischenraum rein und dort haben sie nachher von innen für alles abgebrannt. Die kleine Lücke war genug gross, um dem Feuer Einlass zu bieten. Und ihr habt es gehört, die Schäden waren verheerend, es sind viele Menschen gestorben. Die Häuser abgebrannt, ganz, ganz grosse, schlimme Schäden. Und sicher habt ihr auch gehört von den Tropenstürmen, die letztes Jahr eben auch über Zentral- und Nordamerika durchgegangen sind. Wir in Peru haben immer ein bisschen andere Nachrichten zum sehen als dir. Viele kommen nicht bis zu uns, aber was wir gesehen haben, sind vor allem all die Bilder von Puerto Rico. Und es ist ganz verrückt zu merken, dass dort fast alle Häuser, die nicht aus Stein gebaut waren, die sind zusammengelegt worden wie ein Kartenhaus. Das Gleiche ist in Piura. Piura ist in Peru, wo es eben schlimme Überschwemmungen gab, wo ganz viele Häuser, die nicht aus Stein gebaut waren, sondern mit Latten und Holz und Schilf, die hat es einfach alle wegschwemmen. Und darum sehen wir, es ist nicht nur das Fundament alleine, was es ausmacht, ob ein Haus standhalten kann, wenn eben so ein Wolkenbruch nicht ergeht. Oder wenn die Wassermassen kommen zu fluten oder wenn ein Sturm tobt. Wenn nämlich das Fundament gelegt ist, dann fängt die Arbeit vom Hausbau an. Und soll nicht nur das Fundament den Sturm trotzen können, sondern auch das ganze Haus, dann braucht eben auch Wände oder Böden und Dach eine stabile Bauweise. Und dann ist es dann der Bauherr, der sich dann für das Fundament und eben auch für die Bauweise entscheidet. Er wählt, was er für ein Gebäude erstellen will und darum ist er auch verantwortlich für das, was entsteht. Wer selber ein Haus hat, der weiss, dass ein Haus selbst nach dem Bauen einfach auch ein Stück Pflege braucht, manchmal sogar ein bisschen Sanierung. Wo man nichts investiert oder renoviert, ist die Gefahr viel grösser, dass ein Haus Schaden nehmen oder baufällig wird. Jesus sagt ganz klar, baut das Haus auf einen Felsen. Auch wenn es regnet und stürmt und tobt, dann bleibt das Fundament stabil. Es steht. Und darum wird das Haus nicht einstürzen, weil das Fundament nicht weggeschwemmt werden oder zerstört werden. Aber es heisst nicht, dass das Haus nicht Schaden erleiden kann. Dass eine schon etwas kaputt gehen kann oder vielleicht sogar ganz schlimm beschädigt werden kann. Wenn wir eben ein Haus auf einen Felsen stellen, das nur so aus losen, aufgeschichteten Steinen besteht, dann ist die Gefahr viel grösser, wenn es mal stürmt, dass dort etwas kaputt gehen kann. Oder wenn wir so ein Adobe-Haus haben, das wären eben die Erdziegel, und die nicht verputzen, dann ist das viel eine grössere Gefahr, dass die Ziegel ausgeschwemmt werden und damit nachher auch das Haus Schaden leiden kann. Da macht es eben Sinn, ein bisschen Geld zu investieren und die Wände zu verputzen und zu streichen. So sehen wir, es sind auch so Fundamente und Bauweise verantwortlich, dass ein Haus Stange haben kann, auch im schlechten Wetter. Am wichtigsten ist natürlich, was der Baumeister macht. Der entscheidet, was will ich für ein Fundament? Was will ich für eine Bauweise? Was will ich für Material? Baue ich mein Haus mit Bachsteinen? Oder will ich lieber ein Betonhaus? Oder wir hier in der Schweiz reden natürlich vom Energiestandard, Holzbau. Das finden wir also in Peru gar noch nicht. Und so findet der eine Bauherr Beton. Nein, das ist das Allerletzte. Das gibt ja einen kalten Klotz. Ich will doch nicht einen kalten Klotz. Ich will kein Betonhaus. Es muss warm sein. Ich wähle Holz. Und der andere sagt, Holz? Ja, du bist verrückt. Das ist schon bitter und so kleinlich und kleinkariert. Nein, es muss Beton sein. Das ist das Nonplusultra. Und dann ist es noch elegant, modern, schnörkellos. Und wir sehen, aufgrund, wie so ein Baumeister das Material bewertet aufgrund von seiner Interpretation findet er eben das eine super und das andere findet er ganz daneben. Und wählt etwas aus, was der andere gerade sagt, das kommt mir dann gar nicht etwa in Frage. Was heisst jetzt das für uns? Oder was könnte da gemeint sein? Was wäre die Brücke zu unserem Leben? Ihr habt jetzt gehört, dass wir in Peru eben aufbauen sind von dem Institut für Fachberatung und Seelsorge. In dieser Arbeit im Unterwegssein mit vielen Menschen ist ganz deutlich geworden, dass alles einen Einfluss auf den Bau des Lebenshauses hat. Die Menschen, die wir mitten unterwegs sind, die wir begleiten, die sind zu 95% alles gläubige Christen, evangelisch gläubige Christen. Das heisst, sie haben ihr Leben Jesus übergeben, sie kennen ihn, sind mit ihm unterwegs und doch haben die meisten von ihnen ein ganz instabiles Lebenshaus. Und durch was ist jetzt das gekommen? Ein Lebenshaus baut man eben nicht erst von dem Moment an, wo man sich bekehrt. Das Lebenshaus fängt jeder Mensch an dem Tag an zu bauen, wo er gezeugt wird. Und darum haben ganz, ganz viele Sachen Einfluss auf das Lebenshaus. Klar, auf der einen Seite ist es sicher die Familie, die einen grossen Einfluss hat. Aber es ist auch Gesellschaft. Es ist auch Geschwister die Folge. Bin ich jetzt der Erste oder bin ich der Letzte? Es ist mein Umfeld, meine Umgebung, das, was ich erlebt habe. Die Freunde, die Gemeinde. Alle diese Sachen helfen mit, wie ich mein Lebenshaus baue. Und wie ein Baumeister entscheidet, wie er ein Haus bauen will, was er integrieren will und wie er eben auswählt, so wählen auch wir aus. Im Gegensatz zu ihm, der das ganz bewusst macht, machen wir das unbewusst. Wenn ihr jemanden schon Geschwister können zuhören, die die gleiche Situation erzählen. Dann kommt der Gott und dann sagen die Kinder, gestern sind wir. Und dann erzählt der Köpi so und das Fremdsein und Mutter so. Und die Mutter denkt, das kann ja nicht sein, die sind ja beide am gleichen Ort. Die erzählen ja etwas völlig anderes. Und dann kann man nicht jemanden denken, das ist eine Lüge. Es heisst einfach, jedes hat das Erlebte anders wahrgenommen. Auf seine Art wahrgenommen. Und erzählt es jetzt auf seine Art. Und hat eben dann auch das, was es erlebt hat, den Eindruck in sich so gespeichert. Dass das nicht nur bei den Kindern so ist, möchte ich euch einfach auch noch gerade die Erinnerung rufen an einen biblischen Text. Den kann ich nicht noch lesen, weil ihr seid da sehr pünktlich und ich muss schon bald ein bisschen joffeln. Im 4. Mose, im Kapitel 13, ist die Geschichte der Kundschafter. Und ihr wisst, es sind, der Mose hat 12 Männer, 12 Oberhäupter, die haben sogar noch alle die gleiche Stellung gehabt. Es ist also nicht ein Diener und ein Prinz. Es sind alles wirklich Leute mit Rang und Namen. Die 12 sind gegangen. Die haben das Gleiche erlebt, als sie herumgekommen sind. Zwei haben gesagt, also Leute von Israel, ich sage euch, das ist tatsächlich so. Die sind fein, ein bisschen stark, die Kanaaniter, gross, aber die bezwingen wir. Und die anderen 10 sind gekommen und gesagt, der Israeliten, wir sagen euch, Katastrophe, das sind Riesen, ja, wir sind Heugümper, könnt ihr euch vorstellen? Ja, Nico. Und das Gleiche haben sie erlebt und ganz anders deutet, ganz anders erzählt. Und so sehen wir, dass eben auch Erwachsene Sachen sehr unterschiedlich wahrnehmen und sehr unterschiedlich damit auch weitergeben. Gott hat in seiner Liebe einem Menschen Freiheit geschenkt. Die Freiheit auch, Jesus als Fundament von seinem Lebenshaus zu wählen oder auch zu verwerfen. Und gleich oder im Gleichen tut auch der Mensch entscheiden, was er nachher in seinen Lebenshausbau integrieren will. Und so wählt jeder unbewusst, was er mitnehmen will. Meistens wählen wir und integrieren wir das, was wir als positiv anschauen, das, was uns Gewinn bringt. Und durch das, was wir als auch gut haben erlebt, auf die Seite stossen. Aber was ich gewohnt war in meiner Kindheit und leider auch das Negative, das nehmen wir immer mit. Das hat seinen Platz bei uns, weil wir kennen es. Es ist gewohnt. Und alles, was wir kennen und alles, was wir gewohnt sind, damit umzugehen, gibt uns eben auch ein bisschen Sicherheit. Und darum können wir nicht einfach sagen, es ist die Familie, die ausmacht, dass heute mein Lebenshaus eben nicht so stabil ist. Und wir tun gut unterscheiden. Es ist nicht das Fundament. Das Fundament, das ist stabil. Da gibt es gar keinen Zweifel. Aber unser Lebenshaus, das könnte bei dir schon noch ein bisschen wackelig sein. Wir merken es, dass wir alle eben ein menschliches Lebenshaus gebaut haben, das nicht mit dem festen Fundament von Jesus zu vergleichen ist. Und darum können wir auch nicht sagen, wow, ich habe ein festes Fundament und darum habe ich auch ein festes Lebenshaus. Unser Lebenshaus, und das ist jedes Lebenshaus von uns, das lässt noch an Stabilität zu wünschen übrig. Und ich denke, alle von uns haben mindestens einmal schon im Leben die Einsicht gewonnen, ja, mein Fundament, mein Jesus ist wirklich stark, unzerstörbar fest. Und da bin ich Gott sehr dankbar. Aber ich, mein Haus, meine Person, also die lässt schon noch ein bisschen zu wünschen übrig. Da klappern manchmal noch Fehlläden. Wir können sagen, das sind vielleicht Ängste. Oder da bröckelt es ein bisschen an einer Mauer. Das ist vielleicht meine Taube. Oder im Boden hat es ein Loch. Das könnte Zweifel sein. Oder der mein Eingang, der ist jetzt sogar gar nicht einladend. Vielleicht ist das nicht Missgunst. Zu lange habe ich mich nicht darum gekümmert. Und zu lange habe ich es gar nicht gemerkt oder auch gar nicht wollen merken. Ich weiss, es liegt nicht an meiner Grundlage. Die ist einfach top. Ewig während, die bietet mir alles an. Es ist so ein Fundament, das träumt jeder Bauherr davon. Nein, es ist mehr die Pflege und die Bauweise, die ich meinem Haus gewähre. Aber eben, wenn ich natürlich mein Lebenshaus als eine Baracke anschaue oder als eine wertlose Anlage oder sogar als ein Abbruchobjekt, dann habe ich nicht wahnsinnig viel Motivation, mich mit dem auseinanderzusetzen oder gar etwas zu investieren. Und jetzt möchten wir noch einmal ein Wort aus der Bibel hören, weil Gott redet dort auch, was, wie er uns sieht. Und was für ein Lebenshaus er für uns vorgesehen. Es ist im 1. Korintherbrief, im Kapitel 6, der Vers 19. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Das ist aus der Neuen Genfer Übersetzung oder aus der Menge. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört euch nicht selbst. Da sehen wir ganz klar, Gott sieht uns nicht als eine Villa oder eine Alphütte oder eine Eigentumswohnung oder so ein Ladenlokal, auch nicht als ein Hochhaus oder eine Baracke oder ein Abbruchobjekt. Wir werden mit dem Tempel verglichen. Ein Tempel braucht auch ein Fundament. Wähle nicht das Beste, was ein Mensch in seinem Leben als Fundament finden kann, nämlich Jesus Christus, dann widme ich meinem Tempel, meinem Gebäude, mein Leben, mein Gebäude, mein Lebenshaus. Ich will ihn und ich tue ihn in diesem Sinn auch repräsentieren. Und jetzt habe ich wie eine neue Motivation. Wenn das Fundament Jesus ist, ist es ganz klar, dass der Tempel eben dem Gott gehört. Und ich will jetzt mit dem Tempel ehren. Ich will die Menschen mit meinem Tempel auf den wunderbaren Gott aufmerksam machen. Ich will ihn mit dem Gebäude verherrlichen. Und jetzt ist es für mich ganz logisch. Es ist sogar nötig, an meinem Gebäude noch ein paar Reformen oder Sanierungen durchzuführen. Schließlich möchte ich ja, dass mein Fundament, wo eben der Gott ist, und mein Tempel, dass das mehr und mehr übereinstimmt. Jetzt möchte ich nämlich, dass nicht nur mein Fundament den Gott widerspiegelt, sondern auch das Gebäude, das nachher da ist. Die Mauern, die Säulen, das Dach und die Böden. Und so ist es Anliegen von mir, dass mein Lebenshaus oder eben der Tempel mehr und mehr im Einklang stehen mit Jesus. Mit anderen Worten, ob alt oder jung, ob Doktor oder Strassenputzer, ob Asiat oder Latino, reich oder arm. Wir dürfen mit unserem Lebenshaus, mit unserer Person Jesus widerspiegeln und so anziehend werden, dass alle um uns herum lustig werden und sagen, dort will ich auch dazugehören, den Gott will ich lernen kennen. Ich will Beziehung haben mit dem himmlischen Vater. Und wie kann ich jetzt meinem Lebenshaus zu mehr Stabilität, Glanz und Anziehungskraft verhelfen? Jesus erzählte das Gleichnis vom Hausbau am Ende der Bergpredigt, nachdem er seinen Jüngern und anderen Zuhörern viele Grundsätze vom Reich Gottes zum Leben aufgezeigt hat. Und auch in den Unterweisungen, im Leben, wo Jesus nachher mit den Jüngern ist weitergegangen, erzählt er sehr, sehr viel Gleichnis. Dort drinnen finden wir Anhaltspunkte, was uns, unserer Person, zu Stabilität und Glanz verhilft. Oder Paulus schreibt in seinen Briefen an die Gläubigen, was für Möglichkeiten und Angebote Gott bereitgestellt hat, damit unsere Persönlichkeit erstarken und gesungen kann. Und ich möchte einen einzigen Punkt erwähnen, das ist die Vergebung. Die Vergebung ist ein ganz zentraler Baustein, der mithilft, dass das, was wir jetzt vorhin gehört haben, auch Realität werden kann. Wenn ich nicht vergebe, werde ich bitter, weil ich damit zulasse, dass das Unrecht, aus meiner Sicht das Unrecht, das ich erlebt habe, mir nie aus seinen Krallen lässt und mich darum immer darf bestimmen. Es wird mich schwächen in meinem Umgang mit den Mitmenschen. Es blockiert mich, wenn ich mich gegen Gottes Aufforderung 70 hoch 7 Mal zu vergeben. Das wäre also 5.764.801 Mal vergeben. Das habe ich heute Morgen noch einmal nachgedacht, weil es mir einfach verrückt ist. Es sagt einfach immer. Da können wir jetzt machen, was wir wollen, wenn wir wirklich wollen, dass wir dort das befolgen, was Jesus sagt, dann haben wir also nie eine Ausrede, weil wir es doch schon so viel lange haben gemacht. Und wenn ich Gottes Vergebung nicht in Anspruch nehme, dann kann ich auch krank werden, weil ich die Lasten, was ich erlebt habe, mit sich bringen, die muss ich dann selber tragen. Und durch meine Unversöhnlichkeit verwehre ich, dass auch Dankbarkeit sich in meinem Leben breit machen kann und dadurch Freude in mein Herz einziehen kann. Es ist also nicht Gott, der unser Lebenshaus etwa mit falschem Baumaterial gebaut hat, dass wir heute schwache Menschen sind mit schwachen Mauern oder kaputten Böden. Weil er unsere Not hat gesehen, dass wir eben nicht in der Lage sind, ein stabiles Fundament zu legen. Und das gute und das vollkommene Baumaterial zu wählen, hat er Jesus in die Welt geschickt. Und wenn wir Jesus als Erlöser für unser Leben akzeptieren, wird er unser Fundament sein und uns seine Hilfe im Restaurieren, im Sanieren, im Renovieren von unserem Lebenshaus anbieten. Er ist bereit und wir wählen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für deine unerhört grosse Liebe, die du für uns hast, für jedes von uns. Ich möchte dir danken, dass, weil du uns so gerne hast und hast unsere Verlorenheit gesehen, du auch deinen Sohn Jesus hast geschickt. Danke, Jesus, dass du bist gekommen. Danke, hast du hier gelebt. Danke, bist du dem Tod nicht ausgewichen und hast unsere Schuld, unsere Last, alles auf dich genommen, Kreuz. Aber danke, dass du wieder auferstanden bist und damit wirklich der Sieg auch über den Tod errungen hast. Wir wollen dich ehren mit unserem Leben. Wir danken dir, dass du uns hast angenommen, so wie wir sind. Aber ich möchte dir auch danken, dass du uns einfach auch Möglichkeiten schenkst, dass wir mehr und mehr uns in dein Ebenbild, in das Ebenbild von deinem Sohn Jesus dürfen verwandeln. Und ich möchte jetzt uns alle segnen unter den Segenstellen von dir, dass du uns möglichst begleiten und uns helfen, in diesem Weg, auf diesem Weg. Danke vielmals. Amen.